Dritten Reiches war der damalige Leiter der Mädchenarbeit in Deutschland, Otto Riedmüller, diese Parole ausgegeben, dass für jedes Jahr eine Jahreslosung gezogen wird, so wie in Herrnhut nach alter Tradition die Losungen gezogen werden und wir auch für unsere Brüdergemeinde gestern Abend ein Jahreslos gezogen haben, das demnächst ausgelegt wird. Heute wollen wir die Jahreslosung hören, die für die Christenheit in Deutschland für dieses Jahr 2010 gelten soll. Jesus spricht: Euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Es wird also, liebe Schwestern und Brüder, zuerst von unserem Herzen geredet. Nicht von der Pumpe, sondern ein Ausdruck dafür, was uns im tiefsten bewegt, im Keller unserer Seele. Das heißt einmal beim Propheten Jeremia in jenem großartigen Kapitel 17, ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Dass ich meine, so mit all meiner Lebenserfahrung, ich bin allen Stürmen des Lebens gewachsen und dann genügt ein ärztlicher Bescheid oder ein häuslicher Unfall, noch nicht mal das, ein verlorener Schlüssel, genügt, da ich in Panik gerate, dass mein Puls flattert, dass ich in der Panik alles falsch mache. Und wenn dann der Schlüssel gefunden ist, ich wieder zurückkehre und sage, es kann kein Seemann erschüttern, gell. Also, ich halte doch alles auf. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding, gejagt von Ängsten und nachher wieder so tun, als ob mich nichts rausbringen kann. Und dabei Jeremia 17 in jenem großartigen Kapitel, in dem es heißt, der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt, ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und ein Bach gewurzelt. Da kommt dieses Wort vom verzagten Ding. Wer kann es ergründen? Ich kenne mich doch selber nicht. Ich, der Herr, ergründe Herz und Nieren. Und wenn unser Herr Jesus seinen Jüngern sagt, euer Herz, dann ist er dabei, zu ergründen, offenzulegen, wie das mit unseren Herzen ist. Weil er es ergründen kann. Ganz allgemein weiß Jesus, wie es den Menschen zumute ist. In seiner großen Wiederkunftsrede hat er gesagt, es wird den Menschen bange sein, in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Bange sind nicht Dinge, über die man spricht, sondern die uns zutiefst bewegen. Die dunklen Schatten in unserer Seele, von denen auch nicht eine Neujahrszeitung spricht, sondern die spricht, es wird alles besser werden, wir werden es schaffen. Und im Untergrund ist uns bange. Wie geht es mit dem Geld weiter? Wie geht es mit meinen Enkeln weiter? Mit meiner Gesundheit? Menschen wird bange sein. Bei Jesus heißt es vor dem Brausen des Meeres. 2 Jahre nach Tsunami wissen wir, was das ist, das den Menschen bange ist. Jesus weiß, wie es den Menschen im Herzen zumute ist, aber jetzt sagt er, euer Herz. Er hat doch erkannt bei seinen Leuten, die er gerufen hat, kommt her zu mir, auf, folge mir nach. Was das für eine innige Verbindung geworden ist. Am Ostermorgen hat die Maria Magdalena gesagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wohin. So waren sie verbunden. Wir können doch keinen Tag leben ohne ihn. Jetzt hat er uns zu sich gerufen. So hat es der Herr Jesus gemeint. Viele Propheten und Gerechte wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und ihr dürft sehen. Habt ihr je Mangel gehabt bei mir? Meine Augen haben euch gesehen, als ihr auf dem See Genezareth in Not wart, bin zu euch gekommen. Ach, das hat zu einer Verbundenheit geführt, dass der Apostel Paulus das bloß nachher ausdrücken konnte. In ihm! So wie wir einst im Mutterleib geborgen waren, waren wir bei Jesus geborgen. Dazu hat er uns gerufen, nicht bloß, dass wir seine Ideen kennenlernen, dass wir seine Aspekte betrachten können, dass wir einige Lebensstilformen von ihm übernehmen, so mit ihm verbunden. Schwäbisch gesagt, zusammenbacken. Der Petrus hat es ja ausgedrückt, Herr, wohin sollen wir gehen? Als Jesus ihm die Freiheit gab, wollte er nicht auch weggehen. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast doch Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Könnte ich es irgend besser haben, so als Philipp Spitta dann in Liedform gefasst, als bei dir, der allezeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit. Könnte ich je getroster werden? Als bei dir, Herr Jesus Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist. Jesus hat gewusst, wie das Herz seiner Leute, seiner Nachfolger bestimmt war. Nicht bloß bei denen, es gab ja noch genug andere. Herr, wir wollen dir nachfolgen. Einer von den Geheilten hat gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. War ein Drang da, toll, wenn man zu Jesus gehören kann. Nicht bloß ab und zu ein paar Worte von ihm hören, sondern bei ihm geborgen, von ihm geleitet, von ihm gestärkt. Und dann musste Jesus seinen Jüngern sagen, und das ist der große Zusammenhang von Johannes 14, aus dem unsere Jahreslosung genommen ist, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch. Und dann werdet ihr mich suchen und nicht finden. Denn ich gehe zum Vater. Und der Vater ist größer als ich. Es ist gut, dass ich weggehe von euch. Sonst kann der Tröster nicht kommen. Aber der Herr Jesus hat gewusst, was das für ein Erschrecken sein muss, wenn sie plötzlich ohne ihn dastehen. Sie, die 3 Jahre gewohnt waren, Tag und Nacht von ihm und seiner Fürsorge umgeben zu sein. Und deshalb sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Ach, ich habe schon manche Auslegungen jetzt für diese Jahreslosung gelesen, wo es heißt, wir sollen nicht erschrecken, was alles passiert mit unserer Währung und mit der Weltwirtschaft und mit Afghanistan. Davon spricht Jesus nicht. Sondern von dem elementaren Erschrecken euer Herz, die ihr mit mir verbunden sein wollt. Ihr sollt nicht erschrecken. Kann nur einer, der wirklich Christ sein wollte und Christ sein will, ermessen, was bedeutet das durch irgendeine Erfahrung, durch ein Schrecken, durch ein schweres Schicksal, er den Eindruck hat, sie haben meinen Herrn weggenommen. Ist er nicht mehr da? Der Jesus, auf den ich mich verlassen habe, der hat mich fallen lassen. Ich habe immer gemeint, ich könnte in meinem Glauben nicht mehr irre werden. Jetzt bringe ich nicht mal mehr ein Vater unser zusammen. Ich kann meine Gedanken nicht mehr fassen. Jesus ist irgendwo ganz weit weggerückt von mir. Ich sehe bloß noch Ängste. Das ist ein Erschrecken. Und wie wir sind nicht davon ausgenommen, dass wir da hineingerissen werden. Gerade in den letzten Tagen und Wochen ist mir wieder klar geworden, dass auch standhafte Christen, bewährte Christen, hineingerissen werden können in dieses Erschrecken. Ach, dass ich wüsste, wie ich Jesus finden könnte. Aber gehe ich vor mich, da ist er nicht da. Gehe ich zurück, so heißt es beim Buch Hiob, so finde ich ihn nicht. Verbirgt er sich zur Rechten, so schaue ich ihn nicht. Ist er zur Linken, so sehe ich ihn nicht. Wo ist er denn? Ich war doch gewohnt, mit ihm zu leben. War geborgen, wenn sein Wort mich begleitet hat. Auf diese Situation hatte Herr Jesus seine Jünger, seine Nachfolger und auch uns vorbereitet. Seine Jünger waren damals so glücklich darin, dass sie ihn sehen konnten, auch noch einmal nach der Auferstehung sehen konnten. Da die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Ach, jetzt ist er wieder da. Und die Maria will ihn betasten. Er ist wieder da zum Sehen, zum Betasten. Und der Herr Jesus will seine Leute vorbereiten auf die Zeit zwischen der Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Und damit auch fürs Jahr 2010. Da wir Jesus nicht mehr sehen und betasten können. Aber er doch das Machtwort sagt, ihr erschreckt nicht. Es ist ein Machtwort, nicht bloß ein Tipp, nicht bloß eine Ermahnung, sondern wie Jesus über die schäumenden Wogen des Sees Genezareth gerufen hat, schweig und verstumme. Es wurde ganz still. So ist dies ein Machtwort. Und so oft wir es in diesem Jahr 2010 lesen, ist nicht einfach gedruckt irgendwo, sondern ein Machtwort des Herrn Jesus in unsere Ängste hinein. Der Jesus könnte uns fallen gelassen haben. Euer Herz erschrecke nicht. Dazu sind unsere Gottesdienste da, dazu ist unsere tägliche Andacht da, dass der Herr Jesus uns Machtworte zuteilen kann. Geht doch nicht bloß um ein Aufsätzle, das wir hier vorne ablesen oder irgendwo verfasst haben, sondern dass der Herr Jesus uns schon, die wir predigen dürfen, sein Machtwort zugeteilt hat und wir es weitergeben dürfen als sein Wort. Euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz, die ihr mit mir verbunden sein wollt, die ihr auf mich angewiesen sein wollt. Ihr erschreckt nicht und glaubt nicht, dass ich weggegangen bin. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In diesem kurzen Wort glaubet an Gott und glaubet an mich mal auf den ersten Blick drei Informationen. Rechne doch mit dem lebendigen Gott, der ist nicht weggegangen. Nehme ich Flügel der Morgenröte, haben wir vorher gebetet, und flüge ins äußerste Meer, da wärst du damit an Hand. Würde mich doch deine Hand treffen, halten. Das heißt in Hebräer 11 von Mose, der durch große Anfechtungen ging, dass das von Gott geliebte und gerettete Volk gegen Gott rebelliert hat. Wozu bin ich überhaupt noch da? Mose hielt sich an Gott, den er nicht sah, als sähe er ihn. Als würde er ihn sehen. Na, Glaube. Denkt doch dran, glaubet an Gott, so ist er. Gott ist unsichtbar und trotzdem, was wir bloß vorher im Psalm 139 gebetet haben, von allen Seiten umgibst du mich. Was die Welt nicht begreifen kann, wenn sie sagt, Tsunami und Afghanistan und Kriege, wo ist Gott und in meinem persönlichen Leben, mir geht es so schlecht, wenn Gott bloß mit dem kleinen Finger zittert. Er trägt doch die Welt, aber manchmal lässt er mit dem kleinen Finger zittern, dass wir merken, wie es wäre, wenn er seine Hand abziehen würde. Unsere Welt hätte sich doch längst schon selber vergiftet, in Luft gesprengt, wenn Gott nicht die Welt halten würde. Glaube an Gott, der ist doch da. Ihr seid doch nicht irgendwo hoffnungslos über dem Abgrund. Glaubt an Gott. Und zweite Information. Glaube doch an den Gott, der euch Jesus als Heiland zugeteilt hat, der hat doch seinen Plan nicht zurückgenommen. Was er anfängt, das bringt er zum Ziel. Das Wesen Gottes, seine Treue, seine Verlässlichkeit. Wenn man auf irgendetwas nicht verlassen kann, dann auf den lebendigen Gott und auf seine Zusagen. Wenn er sagt, euch ist der Heiland geboren, dann gilt das auch, wenn ihr mich nicht seht. Da bin ich da als der Heiland, von Gott eingesetzt mit göttlichen Vollmachten. Glaubt an Gott, seinen Plan, seinen großen Möglichkeiten und glaubt an mich. Das Wörtlein und hat in unserer Sprache sonst normalerweise nicht viel Bedeutung, aber an dieser Stelle, das kann man nicht intensiv genug betonen, glaubt an Gott und an mich. Ich gehe doch zum Vater. Meine Möglichkeiten, wo ihr mich erlebt habt, dass ihr mich betasten konnt, dass ich euch das Brot ausgeteilt habe und ihr 5000 Menschen speisen konnt, dass ihr mich gesehen habt, dass ihr meine Worte gehört habt, diese Möglichkeiten sind doch nicht verringert, zurückgenommen, sondern potenziert, verstärkt, intensiviert. Ich bin doch beim Vater, glaube an Gott und an mich. Das Neue Testament ist durchzogen von dieser Gewissheit. Er ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Er bittet immer da für uns. Die Evangelien beschreiben uns, was wir am Heiland Jesus haben können, was diese ersten Jünger erlebt, gesehen haben. So ist das mit Jesus. Aber jetzt ist er erhöht zum Vater in die Machtfülle, die unbegrenzte Möglichkeiten des Vaters hinein. Nicht weg, sondern ganz neu da. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde? Wer? Ohne dich, zerstieben würden wir im Nu. Glauben, hoffen, lieben, alles, Herr, bist du. Und Jochen Klepper hat es auf seine Weise gesagt, ohne Gott bin ich ein Fisch im Strand. Bin ich ein Tropfen in der Glut, der verzischt ohne dich. Wie ein Gras im Sand, das von der Sanddüne überflutet wird. Wie ein Vogel, dessen Schwinge ruht. Bin doch überhaupt nichts ohne dich. Und Jesus sagt, ihr müsst nicht ohne mich sein. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Die Christenheit wäre nichts, trotz ihrer Dome und Kathedralen und ihrer Organisation und ihrer Mitarbeiter in Armeestärke und Kirchensteuer und alles, was es gibt, ohne Jesus wie ein Fisch am Strand. Der zappelt zwar noch, aber ist zum Untergang bestimmt. Aber mit Jesus, ungeahnt, was da geschehen kann, unerklärlich. Das ist immer wieder, wenn ich über den alten Friedhof gehe, am Grab von Johannes Rebmann, noch keine 55 Jahre alt und ausgebrannt war und stand vor den Scherben seines Wirkens. Gerade konnte er einen Krüppel noch taufen. Die Augen waren beinahe erblindet. Schwere Toben, Augenkrankheit. Wurde heimgerufen nach England. Und da plötzlich war eine Schar von jungen Afrikanern, die ein Loblied angestimmt hat, auf Swahili, auf die Sprache, die der Rebmann erforscht hatte, das lobe den Herrn. Da sind ihm die Tränen runtergelaufen. Die Scherben meiner Arbeit. Ich kann doch gar nichts mit meinem ganzen Einsatz und was Jesus kann. Deshalb ist die Inschrift Saved in the Arms of Jesus, das heißt, was Jesus mit seinen Händen, mit seinen Armen, wenn er eingreift, Mensch, ich kann nichts, aber er ist da. Erst jüngst hat mir eine junge Sozialarbeiterin in einer deutschen Großstadt wissen lassen, mit all meiner pädagogischen Wissen käme ich überhaupt nicht durch. Es erweist sich wie stumpfe Waffen. Aber Jesus kann. Glaube dann Gott und glaube dann mich. Mit diesem Machtwort, mit dieser Einladung werden wir in dieses Jahr 2010 entlassen. Damit wir Erfahrungen machen können mit dem Können unseres Herrn Jesus in göttlichen Vollmachten. Wir sehen plötzlich, warum es gleich am Anfang vom Johannesevangelium dann noch einmal in Johannesbriefen heißt, wer Jesus hat, hat das ewige Leben, Leben aus Gottes Welt, hat das Leben. Und jetzt wollen wir hineingehen in das Jahr 2010 mit der Erfahrung, wie Jesus uns das Leben zuteilt, dass wir uns darauf verlassen können. Amen.